Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite aus darf ich euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und wir wollen unseren Herrn bitten, dass er uns die nötige Stille, die nötige Aufmerksamkeit schenkt, dass wir auch verinnerlichen können, was er heute uns zu sagen hat. Ja, wir wollen auf einen Text schauen aus dem Alten Testament, und zwar aus dem 1. Mosebuch, und zwar aus dem Kapitel 16, und zwar die Verse 1 bis 15. Also 1. Mose 16, 1 bis 15. Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm kein Kind. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und sie sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr mich aufbauen möge. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Weib, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Manne, zum Weibe, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaa gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar und die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Frau gering gegen sich. Da sprach Sarai zu Abraham: Du tust mir Unrecht an mir. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, muss ich gering sein in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarah: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tue mit ihr, wie dir's gefällt. Da sie nun Sarah wollte demütigen, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, nämlich bei dem Brunnen am Wege gen Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinen Samen also mehren, dass er vor großer Menge nicht soll gezählt werden. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael heißen, darum, dass der Herr dein Elend erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn und wird gegen alle seine Brüder wohnen. Und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du Gott siehst mich, denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum hieß man den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich ansieht. Welcher Brunnen ist zwischen Kadesh und Baret? Und Hagar gebar einen Sohn, und Abraham hieß den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Wir wollen noch mal stille werden. Und nun, Herr, zeigte uns dein königliches Walten, bringe Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du allein wirst ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, was ist uns nicht alles in Jesus Christus geschenkt worden? Nicht, er lässt uns an sich teilhaben, und ich denke, das ist ein unglaubliches Vorrecht. Ja, das ist ein Geadeltsein, das ist eine Würde. Das ist ein Wert, der mir in Jesus Christus, der mir durch meinen Gott wirklich gegeben ist. Und ich denke, gerade dieser heutige Predigttext, und wenn man da so seinen Fokus jetzt mal auf die Person Hagar legt, dann ist das eigentlich ein richtig guter, ein richtig passender, exemplarischer Text für das Thema, ja, die Würde eines Menschen, wenn es eben da heißt, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht, der mich also wahrnimmt. Auch im Jahre 2023 will er in meine Lebensumstände hineinkommen, will er wirklich in meine Lebensumstände hineinwirken. Nun sind wir zwar schon ein bisschen da im neuen Jahr angekommen, wissen aber trotzdem nicht, was weiter dran sein, was weiterhin kommen wird, ja, wie dieses Jahr letztendlich enden wird. Aber was uns stark tröstet, ist, dass wir wissen, dass es einer weiß, für den es also überhaupt keine Überraschungen gibt. Der nicht nur den Verlauf dieses ganzen Jahres, sondern der auch den Verlauf eines ganzen Menschenlebens schon offen vor sich liegen hat. Und so natürlich auch bei der Hagar, um die es heute, morgen mal vornehmlich gehen soll. Hagar, und damit kommen wir zu einem ganz ersten wichtigen Punkt. Hagar ist also eine Frau, ja, die von dem lebendigen Gott, sagen wir es mal so, jetzt in die Mitte gerückt wird, in die Mitte gestellt wird, in den Vordergrund gestellt wird, was auch immer wir da zu sagen wollen. Obwohl seit 1. Mose Kapitel 12 es ausnahmslos um Abraham geht. Das ist der Mann, der wichtig ist, der im, wie man so sagt, im Rampenlicht steht, nicht auf den alle schauen, nicht auf den es ankommt. Und selbst wir, die wir ja an Jesus Christus glauben, selbst wir gehen ja in den Spuren des Glaubens Abraham. Und jetzt passiert eben hier in diesem Kapitel 16, in diesen ersten 15 Versen, passiert also etwas, dass plötzlich jemand anderes da in die Mitte gestellt wird, da in den Vordergrund gerückt wird, nämlich diese Frau namens Hagar. Und man hat, wenn man den Text so durchliest, ja, dann würde man jetzt sagen, so bis Vers 6 ist alles noch unter Kontrolle. Alles dreht sich da noch um Abraham. Da kommt also diese Geschichte mit Hagar, nicht mit Sarai, das Eheproblem, mit der Schwangerschaft, mit dem Kind. Aber alles irgendwie noch aus der Perspektive Abrahams. Und als dann schließlich die Hagar flieht, nicht, dann denkt man eben halt noch, ja, es gibt eben halt auch einen gewissen Kollateralschaden. Und jetzt, ab Vers 7, passiert jetzt etwas Faszinierendes, dass nämlich der Engel des Herrn kommt. Und wenn der Engel des Herrn kommt, dann geht es in der Tat zur Sache, ja, dann kommt Gott persönlich. Und wir wissen, mit dem Engel des Herrn taucht ja nicht irgendeine Person, taucht ja nicht irgendein Personal auf, sondern er ist die Erscheinung Jesu Christi im Alten Testament. Und zu wem kommt er jetzt? Und wir würden vielleicht sagen, da es ja eine Abrahamsgeschichte ist, eigentlich kann er nur zu Abraham kommen und ihm sagen, Abraham, war doch nicht so eine gute Idee, auf den Grundsatz zu hören, Mann, hör auf deine Frau und sei schlau. Aber es ist eben halt echt schief gelaufen und die Hagar ist geflohen und zerbricht dir nicht weiter den Kopf darüber. Wir machen jetzt in der alten Spur, in der ursprünglichen Spur machen wir also jetzt weiter und kümmere dich jetzt vielmehr ein wenig um deine Frau, nicht mit der es momentan so ein bisschen schwierig ist. Und wir wissen, all das steht so da eben nicht. Sondern die Geschichte geht vollkommen anders weiter, als wir vielleicht gedacht hätten. Und es heißt da plötzlich, aber der Engel des Herrn fand Hagar bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Was können wir von Hagar sagen? Nicht, wir wissen, ihr Name bedeutet Flüchtling sein, Flucht oder Fliehen. Aus welchem Hause stammt sie ursprünglich? Die Bibel macht nicht viele Aussagen darüber. Bei Fruchtenbaum kann man also nachlesen, dass eben laut rabbinischer Überlieferung sie eine Tochter des Pharao ist, die also die Familie Abraham bei ihrem Aufenthalt da in Ägypten bekommen hat. Und er bezieht sich da auf 1. Mose 12, Vers 16. Also wie gesagt, laut rabbinischer Überlieferung. Die Bibel selbst sagt also eben nichts dazu. Auf jeden Fall ist es jetzt so, jetzt gehört Hagar zu Abrahams Personal. Sie ist Ausländerin, angestellt, Sklavin, eigentlich rechtlos. Und jetzt kann man natürlich noch so ein bisschen auf die soziale Tränendrüse drücken, aber eigentlich spielt die Hagar keine große Rolle. Gut, man kann wohl sagen, dass sie eine Person war, die auch nicht sich alles gefallen ließ. Aber jetzt ist es eben so, dass Gott, dass der lebendige Gott, wirklich diese Hagar da in die Mitte rückt. Wohlgemerkt, der lebendige Gott. Man könnte ja jetzt auch so ein bisschen einen revolutionären Text daraus machen, dass man also sagt, nicht, sie hat sich also da wirklich durchgekämpft und sie hat die Frau des Abrahams da vom Podest gestoßen und jetzt steht sie wirklich da im Vordergrund. Oder man könnte auch mit der Zufallsschiene kommen, der Gott Zufall hat ihr Leben so wunderbar gut gefügt. Man könnte auch mit der Schiene des kommen, du hast Glück gehabt, dass es sich alles so entwickelt hat. Oder man kommt halt mit der Schiene des Humanismus und sagt dann, durch freundliche und barmherzige Führung irgendwelcher netter Leute ist das also alles so glücklich ausgegangen mit dir. Aber all das ist es eben genau nicht, sondern ausschließlich der lebendige Gott stellt sie in die Mitte. Und das muss man wirklich mal begreifen. Und das ist gerade wichtig in unserer Zeit, in unserem Gesellschaftssystem, ist überlebenswichtig, das wirklich zu wissen, liebe Geschwister. Denn Gott ist es allein, der das aus dir gemacht hat, was du momentan bist. Und die Gesellschaft, die sagt uns heute etwas ganz anderes. Die sagt uns nämlich, wenn du keine Fremdinszenierung deines Lebens willst, dann brauchst du die Selbstinszenierung. Du bestimmst allein, wer du bist. Du gibst dir selbst deine Identität, dein Sein und dein Leben. Und liebe Geschwister, dann merken wir, solch eine Aussage oder solch eine Antwort, ja, die ist von Hybris durchtränkt. Und letztendlich überfordert sie dich gnadenlos. Und die Antwort auf die Selbstinszenierung ist eben nicht die Fremdinszenierung, dass du dich da vom Gesellschaftssystem treiben lässt in der Hoffnung, ja, dich so produzieren zu können, dass du wirklich im Mittelpunkt stehst, dass du also wirklich da gesehen wirst, sondern die Antwort, liebe Geschwister, ist die Gottesinszenierung. Gott macht aus dir etwas. Du wirst von einer ganz anderen Autorität gesehen, dass es dich gibt. Ist allein, ist nicht deinem Willen zu verdanken, sondern ist allein seinem Willen zu verdanken, dem lebendigen Gott des Schöpfers des Himmels und der Erden. Und weil er dich in deiner Personalität inszeniert hat, hat auch er wunderschön hineinbegriffen und bestimmt, wie diese Inszenierung wirklich abzulaufen hat. Nicht er hat dir eine Identität gegeben, er hat dir Würde gegeben, er hat dir einen Wert gegeben und er plant jeden Lebensabschnitt, jeden Tagesabschnitt. Psalm 139, den wir schon oft erwähnt haben, nicht? Es ist kein Tag in deinem Leben, auch nicht im Jahr 2023, der nicht bereits schon offen vor ihm liegt. Und liebe Geschwister, das ist ein ganz anderes Denken. Das ist ein ganz anderes Denken. Und Gott stellt also jetzt diese Hagar da in den Mittelpunkt, rückt sie in die Mitte und gibt uns damit für das neue Jahr eine wunderbare Botschaft mit, dass nämlich die Inszenierung, dass das Drehbuch deines Lebens der lebendige Gott eben führt. Und so wird eben aus einer unwichtigen Nebenrolle, so wird aus einer, tja, man möchte sagen, unwesentlichen Frau, wird plötzlich jemand, der in die Mitte gerückt ist und für einen Moment werden die zentralen Figuren, Abraham, nehmen wir die Frau hinzu, Sarai, werden für einen Moment in den Hintergrund gestellt. Liebe Geschwister, was für ein Bild. Hagar, eine Person, die vom lebendigen Gott in die Mitte gerückt wird, aber sie ist auch eine Person, die von ihm wahrgenommen, die von ihm gesehen wird, wie wir es ja in diesem Vers da auch lesen. Aber zunächst entdecken wir also in diesem großen Mittelstück, also ab Vers 7, entdecken wir etwas, was so wunderschön durchlässig ist, und zwar durchlässig für Jesus Christus, den wir plötzlich in 1. Mose 16 da sehen. Allein fünfmal wird in diesem großen Mittelstück wird dieser Begriff verwendet, Engel des Herrn. Und das ist in der Tat wirklich eine Gewichtung, dass hier Jesus tatsächlich in dem Engel des Herrn auftritt, zu der Hagar geschickt wird mit einem bestimmten Auftrag. Und gehen wir mal ganz kurz an den Anfang der Bibel. Nicht dort lesen wir, dass Gott gleich nach dem Sündenfall die Initiative ergreift und dem Menschen mit einer Frage nachgeht, den Menschen mit einer Frage sucht, Adam, wo bist du? Und schwenken wir ganz kurz hinüber ins Neue Testament, dann lesen wir in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu retten, zu uns zu suchen, was verloren ist. Und so holt er zum Beispiel den Zachäus da vom Baum herunter und sagt ihm, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und so eben auch mit dieser Hagar, nicht, wenn jemand in Anführungsstrichen verloren ist, dann eben diese schwangere Frau, die da in diese Wüste geflohen ist. Und man kann sich mal an dieser Stelle die Frage stellen, ja, warum Gott? Warum Gott sich mit dem Suchen und Finden dieser Hagar ja so viel Zeit? Oder so gefragt, warum lässt er die Hagar ja so weit gehen, so weit marschieren da bis nach Schur Richtung Ägypten? Und liebe Geschwister, hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass Gott ganz schön lange auf sich warten lässt, wenn du seine Hilfe nötig hast? Und Gott hat ja eine, ja, wir würden jetzt sagen, eine Tugend. Gott hat eine Eigenschaft, die uns ja oft in Krisensituationen fehlt, nämlich Geduld. Und oft müssen Prozesse reifen. Oft müssen unsere aufgewühlten Herzen wirklich zur Ruhe gebracht werden. Oft müssen neue Optionen auf den Tisch, weil die alten versagt haben. Oder oft müssen festgefahrene Vorgehensweisen neu überdacht werden. Aber trotzdem ist Gottes Timing immer wieder perfekt. Aber er lässt sich unter Umständen Zeit. Der lebendige Gott ist nicht unbedingt ein Gott der Schnellschüsse und der Abkürzungen. Wie lange musste ein Josef aus dem Alten Testament warten, bis seine Gebete erhört wurden? Oder denken wir an die Wüstenwanderung seines Volkes. Gott hätte auch einen kürzeren, einen weniger schmerzvollen Weg wählen können. Hatte er aber nicht. Und schließlich findet der Engel des Herrn die Hagar in der Wüste, da am Wasserbrunnen bei Schur. Und wenn man diesen Satz so liest, da, dass er sie in der Wüste am Wasserbrunnen bei Schur liest, da fallen mir zwei Dinge ein. Einmal Schauplatz Wüste. Was Gott nicht alles in Wüsten machen kann. Also die Zeit würde heute gar nicht ausreichen, um die Wüstenstellen und hinterher auch die Wasserstellen alle da aufzuzählen. Aber nur mal einige Beispiele. 5. Mose 1, Vers 31. 5. Mose 1, Vers 31. Und in der Wüste, da du gesehen hast, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Also es braucht, manchmal braucht es in Anführungsstrichen die Wüste, damit du wirklich erkennst, wie kostbar die Fürsorge des lebendigen Gottes ist. Oder nehmen wir eine Stelle des Propheten Hosea 2, Vers 16. Hosea 2, Vers 16. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in eine Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Also manchmal muss sich der Herr auch in eine Wüste führen, damit er also wirklich deine ganzen Ablenkungen mal ausschaltet. Ja, und dann natürlich die Stelle schlechthin, liebe Geschwister, natürlich Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, Jesus, unser Herr in der Wüste. Und dort hat er seine erste Generalprobe sozusagen bestanden. Und dieser Zusammenstoß mit seinem ärgsten Widersacher ist ja nichts anderes als eine Neuinszenierung des Versuches, den ersten Adam dazu Fall zu bringen. Beim zweiten Adam hat es nicht geklappt, weil unser Herr eben voll war des Wortes. Und so sehen wir Wüstenzeiten, ja, liebe Geschwister, Wüstenzeiten sind eine Visitenkarte unseres lebendigen Gottes, damit er dich wieder auf die geistlichen Grundlagen zurückführt, damit du wirklich erkennst, es gibt keinen Ersatz für die Gegenwart des lebendigen Gottes. Schauplatz Wüste. Schauplatz Wasser. Jesus und das Wasser, das ist ein umfangreiches Bibelstudium. Wasser, das Symbol des Lebens. Und für Beispiele bietet sich ja ganz besonders das Johannesevangelium an. Ich möchte auch hier drei Stellen nennen. Johannes 3, Vers 5. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde. Und Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, die Zeit würde also wirklich nicht ausreichen, um da alle Wüsten und Wasserstellen in der Bibel da wirklich aufzuzählen. Aber machen wir weiter jetzt mit diesem Bild von dem gesehen werden, mit dem Bild vom wahrgenommen werden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich wahrnimmt. Und liebe Geschwister, da brauchen wir keine Experten zu sein, um feststellen zu können, dass da eine Fülle von Bildebenen aufgeht. Nicht? Und die Maxime unserer Gesellschaft, die lautet ja, wenn du nicht wahrgenommen, wenn du nicht gesehen wirst, ja, wer bist du dann überhaupt? Die Frage, von wem wirst du gesehen? Von wem wirst du nicht gesehen? Absichtlich oder nicht absichtlich? Und wir alle kennen dieses Phänomen aus dem alltäglichen Leben. Nicht, du sitzt da schon gefühlt, sitzt du da im Restaurant und willst da etwas bestellen. Und aber diese betreffende Person nimmt alle so weiteren Personen wahr, nur dich, die 33. berühmte Person, nimmt sie also nicht wahr. Und du versuchst alles möglich, du lächelst, du winkst, du versuchst einen Blick zu erhaschen. Aber im entscheidenden Moment schaut sie also wieder weg. Und da merken wir, liebe Geschwister, da merken wir, dass dieses Sehen, dieses Wahrgenommenwerden, nicht, dass das auch ganz viel eben mit der Würde und dem Wert eines Menschenlebens zusammenhängt. Hagar, eine Person, die von Gott gesehen wird. Wenn man sich diesen Text so durchliest, oder vor allen Dingen, liebe Geschwister, wenn man sich mal die Mühe macht und liest mal einige Auslegungen dazu durch, nicht also, wie sie also von Gott gesehen wird, wie der Engel kommt, wie er sie sucht und wie er sie findet und später auch mit ihr redet, da kommen wir noch drauf zu. Man hat also den Eindruck, dass immer wieder der liebende Gott da in den Vordergrund gestellt wird. Das ist ja nicht falsch, liebe Geschwister. Aber das hört sich dann, wenn man die Auslegungen sich da so durchliest, das hört sich dann alles immer so sehr soft, so angenehm, so beglückend, aber auch so beflügelnd an. Aber liebe Geschwister, wir wollen an dieser Stelle auch nicht verschweigen, dass dieses von Gott gesehen werden auch etwas Bedrohliches in sich hat. Denn du wirst von ihm durchschaut. Du wirst von ihm durchschaut und er interessiert sich für deine praktische Lebensplanung. Jeremia 23, Vers 24. Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde füllt, spricht der Herr? Und deswegen stehen auch Menschen, die Gott ablehnen, aus welchen Gründen auch immer, stehen vor seinen Augen. Sie können ihm gar nicht entkommen, liebe Geschwister. Und zur ernsten Wahrheit wird der Blick auf diesen Jeremia-Vers dadurch, dass es Konsequenzen hat, was Gott jeweils in deinem Leben bzw. in deinem Herzen da wirklich sieht. Du schuldest ihm Rechenschaft. Du stehst und du lebst in diesem unbestechlichen Urteil Gottes. Du bist gesehen von Gott in diesem unbestechlichen Urteil Gottes. Und es ist nur zu begrüßen, wenn Menschen heute das wirklich ahnen würden, wie in der folgenden wahren Begebenheit. Ja, wenn das Menschen ahnen würden, wie jene Drogenbosse im Amazonasgebiet, wo ein ganz brutaler Bandenkrieg herrscht um die Kontrolle der Drogenroute. Und der Staat steht diesen Gangs machtlos, hilflos gegenüber. Und wer einmal hier in dieses Geflecht von Drogenhandel und Bandenkriminalität hineinkommt, der hat kaum eine Chance, da wieder lebend herauszukommen. Doch es gibt eine Chance. Es ist aber auch nur die einzige Chance. Denn einige der früheren Ganglieder wurden Christen. Und haben sich dann zu einem Missionsteam zusammengeschlossen mit dem Ziel, nicht Drogenkriminelle da herauszuholen und zu Jesus Christus zu führen. Und das Faszinierende ist, dass das der einzige Ausstieg aus dem Drogenmilieu, aus dem Drogenhandel ist, den die Drogenbosse akzeptieren. Und diese Missionare, ja, die haben also da einen genialen Weg gefunden, um die Bekehrung auch zu beglaubigen. Und sie nehmen immer ein Video auf mit diesem Bekehrten, der dann eine Bibel in seiner Hand hält und der dann vor laufender Kamera mitteilt, wo er, zu welcher Gang er früher gehörte und jetzt bekennt, dass er den Weg zu Jesus Christus gefunden hat und von nun an ihm dienen will. Und dann schicken sie dieses Video den Bossen zu. Sie haben ja noch Verbindungen aus ihrem frühen Leben zu ihnen. Und wenn diese Drogenbosse dieses Video als echt akzeptieren, garantiert das dem Bekehrten eine lebenslange Immunität. Also ich fand das faszinierend. Ich will das jetzt nicht zu hoch bewerten, dieses ganze Beispiel, aber ich fand es schon irgendwie faszinierend. Diese Drogenbosse, das wissen wir, die keine staatliche Autorität akzeptieren, die sich keinem Gesetz unterworfen. Es gibt nur eines, was sie eben mehr fürchten als eine Pistolenkugel, und das ist Gott. Und wie gesagt, ich will es nicht zu hoch bewerten, aber sie haben zumindest eine Ahnung, dass sie vom lebendigen Gott wahrgenommen, dass sie von Gott gesehen werden und dass sie akzeptieren oder akzeptieren müssen, wenn sich jemand auf Jesus Christus beruft und zu ihm bekehrt. Also dieses Gesehenwerden von Gott, wie gesagt, es hat auch etwas Bedrohliches in sich. Und noch eins, was man dazu erwähnen sollte, ist Folgendes. Es gibt auch noch ein anderes Wahrnehmen, ein anderes Sehen, das aber in völligem, im krassen Gegensatz zu dem Wahrnehmen und zu dem Sehen des lebendigen Gottes steht. Ein Sehen, je nachdem in welchem Lande man wohnt, ein Sehen, das mehr und mehr die Menschen erfasst, mehr und mehr die Menschen umgarnt. Und wir alle kennen diesen Ausspruch, Big Brother is watching you. Lebendiger Gott oder Big Brother. Der lebendige Gott nimmt uns wirklich wahr. Der sieht uns wirklich in jeder Sekunde. Der andere dagegen droht es an, uns wirklich da zu überwachen. Der lebendige Gott, ja, er will uns stellen, er will uns überführen, ja, korrekt. Aber um uns wirklich von unserer Sünde zu befreien, eben durch Vergebung und durch das, was Jesus Christus getan hat für uns. So wie es eben auch in diesem Beispiel einige Drogenbosse da wirklich erlebt haben. Der andere dagegen, ja, der will auch überführen, aber eben um uns zu erwischen, beim Verstoß gegen seine, ja, sagen wir, gegen seine totalitären Gesetze und zum Teil auch antigöttlichen Gesetze. Und der lebendige Gott will uns auch zu sich ziehen. Er will uns standfest machen, er will uns mutig machen, er will uns unerschrocken machen. Er ist es, der uns wirklich Friede und Freude gibt. Der andere dagegen, der will uns niederdrücken, der will uns ängstlich machen, der will uns zu willfährigen Untertanen machen. Ja, zu willfährigen Untertanen. Ein Beispiel dazu. Das hat kaum jemand wahrgenommen. Am 16. Dezember vergangenen Jahres wurde im Bundestag das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz erlassen. Am 16. Dezember vergangenen Jahres, wie gesagt, das hat kaum einer wahrgenommen. Und damit wird die Verschwiegenheitspflicht gewisser Berufsgruppen, also Pasteure, Ärzte, Juristen, praktisch aufgehoben. Das heißt weiterhin, wer also Hinweise aus vertraulichen Gesprächen weitergibt, macht sich demnach nicht strafbar, sofern ein hinreichender Grund zur Annahme besteht, dass da irgendetwas im Busch ist, dass da irgendetwas nicht richtig ist. Und liebe Geschwister, einen hinreichenden Grund wirst du immer finden. Tja, wie soll man das Gesetz bewerten? Hinweisgeberschutzgesetz. Das hört sich ja nett an, nicht? Oder kann man sagen, denunzieren als neues Bürgerrecht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir weiter. Der lebendige Gott zeigt sich uns auch offen. Und so hat Jesus Christus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der andere dagegen agiert aus dem Hinterhalt und hält mit den wirklichen Motiven hinter dem Berg. Und der lebendige Gott, ja, er bedient sich der Macht und Kraft der Worte, aber er sagt uns dabei immer die volle und reine Wahrheit. Der andere bedient sich auch der Macht und der Kraft der Worte. Aber, wie sagt es Jesus Christus, er ist der Vater der Lüge, der die Wahrheit immer und immer wieder in ihr Gegenteil verkehrt. Tja, der lebendige Gott oder Big Brother. Also ich denke, diese beiden Punkte sind wirklich mal zu erwähnen, wenn man von diesem Gesehenwerden Gottes wirklich spricht. Dass es eben auch etwas Bedrohliches hat und dass es eben noch ein anderes Sehen gibt, das im krassen Gegensatz steht zu dem Sehen von unserem lebendigen Gott. Hagar, eine Frau, die in die Mitte gerückt wird, eine Frau, die gesehen wird, und was uns sicherlich noch mehr stärker berührt, sie ist auch eine Frau, die von dem Engel des Herrn angesprochen wird. Nicht? Er findet sie, er sucht sie, er findet sie, er sieht sie und er spricht sie auch an. Er redet also mit ihr. Und wir finden es ja schon faszinierend, wenn der lebendige Gott mit so einer wichtigen Person wie dem Abraham spricht, dem Vater des Glaubens. Aber hier spricht er jetzt mit der Hagar. Sie bekommt Worte vom lebendigen Gott. Und wenn der lebendige Gott dich sieht, liebe Geschwister, dann ist das nicht nur so eine kurze Bemerkung, so nach dem Motto, ach ja, der ist auch noch da. Dann ist das eben nicht nur so ein kurzer, netter Blick auf deine kleine irdische Existenz, sondern der lebendige Gott bleibt stehen und spricht mit dir. Mehr geht nicht, liebe Geschwister, mehr geht nicht. Das ist der Höhepunkt wirklich der Gemeinschaft mit ihm, dass er mit dir über die tiefsten, über die existenziellsten Fragen spricht. Woher kommst du und wohin willst du? Woher kommst du? Also die Frage nach deiner Vergangenheit. Wohin willst du? Also die Frage nach deiner Zukunft. Und liebe Geschwister, wenn der lebendige Gott so mit dir fragend redet, dann gibt er dir deine Identität, weil er dich nämlich mit deinem Namen anspricht. Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und die Bibel zeigt uns ja viele, viele Beispiele, wo Menschen so angeredet werden. Abraham, Abraham, immer diese doppelte Aufruf. Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben. Mose, Mose, tritt nicht herzu. Oder Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Simon, Simon, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Oder als letztes Beispiel, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wenn der lebendige Gott so fragend mit dir redet, dann gilt es auch immer wieder aufzumerken, liebe Geschwister. Natürlich stellt uns der lebendige Gott nicht Fragen, weil er Informationen nötig hat. Die liegen ihm alle vor. Sondern weil du oftmals Klärung deiner Situation nötig hast. Nicht? Gott, Adam, wo bist du? Wiederum, Gott, Kain, wo ist dein Bruder? Oder nochmals, Gott, Abraham, warum hat Sarah gelacht? Jesus Christus, was sagen die Menschen eigentlich, wer ich bin? Nochmals, Jesus, was habt ihr unterwegs besprochen? Emmaus-Jünger. Und nochmals, Jesus, liebst du mich, Klammer auf, mehr als diese, gegenüber dem Petrus, eine der wichtigsten Fragen von ihm. Und die Antworten, liebe Geschwister, die Antworten bekommst du im Neuen Testament in Jesus Christus. Irgendwann bist du ja mal aus deiner Vergangenheit her zu ihm gekommen. Nicht mit deiner ganzen Persönlichkeit, auch mit all dem, was da schiefgelaufen ist bisher. Tratest du dann unter das Kreuz Jesu Christi? Er vergab dir deine ganze Vergangenheit, alles getilgt. Und so kannst du ihm jetzt auf die Frage, woher du kommst, kannst du ihm antworten, ja, ich komme von dir, Herr Jesus Christus. Ich komme vom Kreuz. Ich komme vom Zuspruch deiner Gerechtigkeit, die du mir am Kreuz wirklich gegeben hast, an dem du für mich und meine Schuld wirklich gestorben bist. Da komme ich her. Und so stehst du auch zu Beginn dieses Jahres 2023, ja, stehst du und darfst du auch mit frohem Angesicht vor deinem lebendigen Gott stehen und ihm wirklich danken, dass du in seine Augen schauen darfst, die dir Gerechtigkeit zusprechen. Und dann die andere Frage, wohin willst du? Tja, darauf kann ich dir, Herr, nur die Antwort geben, dass ich auf jeden Fall nicht mehr so dumm sein werde, dass ich der Selbst- oder beziehungsweise der Fremdinszenierung auf den Leim gehe. Aber alles andere, alles weitere, Herr, das weißt du. Du weißt doch, wohin ich soll. Du hast doch einen Plan mit mir. Du weißt doch, was in dem Buch des Lebens über mich steht. Alle weiteren 330 Tage noch, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, liegen alle bereits offen vor dir. Nicht nur das, sondern mein ganzes Menschenleben ist doch von dir bereits durchdacht worden. Und liebe Geschwister, dieser Ausdruck, das ganze Leben ist schon von dir durchdacht worden. Das kommt ja gerade hier in unserem Text so wunderbar zum Ausdruck. Und zwar, indem wir also sehen, was für Gedanken sich Gott über ein ungeborenes Kind macht. Hier Ismael, dieses ungeborene Kind, wenn es da nicht, er hat eine Persönlichkeit, er hat einen Namen, er hat einen Charakter, er hat eine Zukunft, er hat eine Berufung. All das sagt der lebendige Gott hier. Alle schon durchgedacht, obwohl noch nicht geboren. Wunderbar, wie das also hier wirklich, wirklich zum Ausdruck kommt. Ja, Herr, du weißt doch alles. Petrus, Johannes 24. Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Natürlich kannte Jesus Christus die Antwort des Petrus. Nicht darauf war er nicht angewiesen. Jesus hätte ihm das auch so sagen können, wie es Petrus ihm Jesus dreimal gesagt hat. Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Aber es war für den Petrus, war es ungemein wichtig, auf diese Art und Weise nochmal seine Sache gegenüber Jesus Christus zu klären. Herr, du weißt es doch. Du weißt es doch. Und jetzt verstehen wir, liebe Geschwister, warum der Grundtenor der Jesus-Leute wirklich dankbare Freude ist. Danke, mein Gott, dass du mich gesehen hast, dass du mich angesprochen hast. Und egal unter welchem System, unter welchen Umständen du läufst, die Würde und die Wertschätzung ist, dass du von Gott gesehen, dass du von Gott angesprochen bist. Du stehst mit deiner Vergangenheit unter dem Kreuz, du stehst mit deiner Zukunft unter seiner Führung und seiner Leitung, du stehst jetzt in der Gegenwart vor ihm. Wunderbar. Tja, jetzt wäre eigentlich aus unserer Sicht, wäre eigentlich die Hagar-Geschichte zu Ende. Nicht, sie kommt zurück, ich weiß nicht, ob sie nett und freundlich gewesen ist zu ihrer Herrin. Unterstellen wir das mal. Der Ismael wird geboren, aber so steht es eben da nicht. Sondern jetzt kommt ja noch etwas hinzu, und das ist unser letzter Punkt, jetzt kommt ja noch etwas hinzu, dass sie, die Hagar, auf diese Gottesbegegnung, auf diese Gotteserfahrung hin reagiert. Und lassen wir mal die Frage unbeantwortet stehen, ob man so weit gehen kann zu sagen, dass ihre Reaktion, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, innerbiblisch die Reaktion des Glaubens ist, was neutestamentlich mit dem Bild der Heiligung beschrieben wird. Dass also die betreffende Person mit ihrem ganzen Denken, mit ihrem ganzen Sagen, mit ihrem ganzen Tun geistlich wirklich reagiert. Auf jeden Fall, sie hat reagiert. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Nicht auf diese Frage des Engels, des Herrn, woher sie kommt, antwortet Hagar, ich bin von Sarah, meiner Herrin, geflohen. Also sie nennt sie ihre Herrin. Also da ist noch ein gewisser Respekt da. Und was hier auch nicht auftaucht, ist irgendwelche Vorwürfe. Da ist überhaupt keine Spur von Bitterkeit gegenüber ihrer Herrin, so nach dem Motto, du weißt ja überhaupt nicht, was die mir alles angetan hat. Ich hatte ja überhaupt keine andere Möglichkeit, als zu fliehen. Und dann bedenken wir weiter. Hagar, eine Heidin, das finde ich ja auch so faszinierend. Hagar, eine Heidin, eine ägyptische Sklavin, spricht den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mit dem Jahwe-Namen an und gibt ihm, ja man möchte es wirklich so sagen, und gibt ihm einen neuen Namen, den wir heute noch benutzen. Auch wir sagen, wer ist Gott? Gott ist jemand, der mich sieht. Und diesen Namen haben wir nicht von irgendeiner Koryphäe, sondern diesen Namen haben wir da von der Hagar. Sie sagt es so. Vermutlich hatte sie schon gewisse Gotteserkenntnis, eine gewisse Gottesfurcht, dass sie eben wusste, ja, wie wir es vorhin gesagt haben, wie bedrohlich dieser Gott ist. Denn sie sagte auch, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Dass sie also jetzt noch lebt. Und ähnliche Erfahrungen haben ja auch Jakob und Mose gemacht. Mose war ja gerade jemand, der immer gerne das Angesicht Gottes sehen wollte und Gott ihm sagte, Mose, vergiss es. Du kannst mich nicht sehen. Wenn du mich siehst, dann musst du sterben. Aber ich gewähre dir einen Blick von hinten. Das gewähre ich dir. Und wie gut, liebe Geschwister, wie gut täte auch unserem Land eine gewisse Gottesfurcht. Ja. Ja, und schließlich gibt ihr Gott nach alledem jetzt auch noch klare Anweisungen und Befehle. Gott sagt ja nicht zu ihr, du kannst jetzt machen, was du willst, meinetwegen nimm ein Ticket und fahr zurück nach Ägypten, sondern er gibt klare Befehle, er gibt klare Anweisungen. Und das, was die Hagar zu befolgen hatte, das war ja nicht unbedingt leicht. Aber sie geht auf diese Anweisung, auf die Befehle Gottes ein, sie befolgt sie und erfährt später eben dann auch die Erfüllung der Verheißungen Gottes. Und ich finde das auch so faszinierend, wie klug hier Gott da vorgeht. Nicht wie er das pädagogisch macht. Man hat ja so den Eindruck, er gibt der Hagar überhaupt keine Zeit, auf seine Anweisungen, auf seine Befehle zu reagieren, geschweige denn negativ zu reagieren. Denn sofort, nachdem er also seine Anweisungen und Befehle gegeben hat, macht er ja sofort weiter mit den Verheißungen. Ich wechsle also quasi das Thema. Und es kann ja sein, dass die Hagar von den Verheißungen, von der Tatsache, dass Gott mit ihr auch eine Geschichte hat, so beeindruckt, so überwältigt, so überrascht war, dass ihr ungute Einwände quasi im Hals stecken blieben. Es ist ja so, von Vers 9 bis Vers 12 redet ununterbrochen Gott, redet ununterbrochen da der Engel des Herrn. Hagar, halten wir das nochmal fest, Hagar, eine Frau, die in die Mitte gerückt würde vom lebendigen Gott, die von ihm gesehen wurde, die von ihm angesprochen wurde und Hagar auch eine Frau, die auf diese Begegnung, auf diese Erfahrung wirklich reagiert hat. Und so können auch wir leben, liebe Geschwister, auch in diesem neuen Jahr, in 2023, dass wir wissen dürfen, er hat dich in die Mitte gerückt. Er hat dich gesehen, er hat dich angesprochen und er hat deine Antwort bekommen. Und für das Jahr 2023, was ja noch vor uns liegt zum größten Teil, er wird dich in die Mitte rücken, er wird dich sehen, er wird dich ansprechen und er wird deine Antwort bekommen. Und jetzt, heute, in der Gegenwart, er stellt dich in die Mitte, er sieht dich, er spricht dich an. Und er bekommt deine Antwort. So können wir auch im Jahre 2023 leben. Amen. Ich möchte euch bitten, dass wir uns zum Gebet noch erheben. Ja, lebendiger Gott und Vater, Herr Jesus Christus, wir möchten dir so von Herzen danken, dass wir immer wieder erfassen dürfen, ja, dass du es bist, der unser Leben inszeniert, dass wir von dir in die Mitte gerückt werden. Und danke, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus so gesehen, du uns wirklich deine rettenden Worte gegeben hast, dass du unsere Vergangenheit getilgt hast durch Kreuz und Blut. Ja, dass du unsere Zukunft bestimmst, ist eben durch deinen Willen und wir jetzt so vor dir stehen und leben dürfen. Und so danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass du uns wirklich siehst und dass du uns immer wieder ansprichst. Und so geben wir dir alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen.